Guten Morgen, liebe Gemeinde in Geislingen. Es ist ein komisches Gefühl, dass ich so hoch über euch stehe. Ich will nämlich nicht von oben herab auf euch sehen, aber so ist es. Ich möchte noch kurz mich ein bisschen persönlich vorstellen. Ich bin jetzt etwas über fünf Jahre jetzt in Ulm und seitdem bin ich auch in Neu-Ulm in der Friedenskirche und in der Gemeinde mitgearbeitet habe ich immer schon seit meiner Jugend. Ich habe, bevor ich nach Ulm gezogen bin, sehr lange in Berlin gelebt, 48 Jahre. Und wie gesagt, in der Gemeinde immer mitgearbeitet und auch schon seit circa 25 Jahren im Verkündigungsdienst. Noch etwas zur Familie, das interessiert ja die Leute auch immer sehr. Ich bin verwitwet, ich habe 2 Töchter, 2 Schwiegersöhne und 4 Enkel. Und ich hatte ein bisschen Stress mit dem Wetter, als ich dachte, oh, das ist ja doch ein bisschen gefährlich, die Fahrt. Es sind ja immerhin über 40 Kilometer, die ich gefahren bin. Aber ich habe dann gesehen, am Sonntag wird es nicht mehr weiter schneien, die Sonne wird scheinen und bestimmt ist die Straße dann auch richtig schön frei. Und so war es auch. Da bin ich sehr dankbar, dass Gott das auch so geschenkt hat. Ja, jetzt kommen wir zum Advent. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit diesem Prophetenwort beginnt ja die Adventszeit. Die Zeit immer wieder neu, der Vorfreude und Erwartung, die Zeit der inneren Vorbereitung auf diesen so besonderen König. Er ist mächtig, aber eben nicht zu fürchten. Er wird ein Herrscher sein, der Recht und Frieden bringt. Und wer auf ihn wartet, der hofft auf Frieden und der hofft auf eine gerechtere Welt. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir an dieser Hoffnung festhalten. Denn sie ist heute so wichtig und auch so begründet, wie sie es immer war. Ich möchte heute in der Predigt auf die Frau schauen, die den allerersten Advent erlebt hat. Und als Franz vorhin hier die Begrüßung gemacht hat und etwas schon eine Einleitung auch mit einem Bibeltext, da blieb mir erstmal mein Herz ein bisschen stehen, denn es war nicht abgesprochen. Wir haben es nicht abgesprochen. Ich habe nämlich genau diesen Text als Predigtext für heute ausgewählt. Ist es Zufall, ist es Gottes Führung, sage ich mal. Ich denke, Gott hat es so gewollt. Und deshalb lese ich auch jetzt noch einmal diesen Text. Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Ich habe heute mal die Einheitsübersetzung. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in die Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Wie geht es euch, wenn ihr an Maria denkt? Eigentlich gehört sie ja erst zum Heiligen Abend, oder? Und heute schon am ersten Advent? Ich glaube, wenn wir an Maria denken, dann haben wir ein Bild vor Augen, das niemals sie alleine zeigt. Wir können sie uns gar nicht vorstellen ohne ihr Kind auf dem Arm oder in der Krippe. Der Stall von Bethlehem mit der Krippe, der heiligen Familie mit den Hirten, den Schafen und Rindern, das ist auch so eine wunderschöne Dekoration aus Holz, aus Naturmaterialien. Das ist eine Weihnachtsdekoration, die wir auch in diesen Tagen wieder auf verschiedenen Weihnachtsmärkten bewundern können. Zum Beispiel bei uns in Ulm auf dem Münsterplatz. Und ich finde das schön, dass da doch in der Mitte vor dem Münster, doch auf einem relativ großen Platz eben auch diese heilige Familie, die Krippe, zu sehen sind. Und das macht für mich auch deutlich, das gehört in die Mitte des Weihnachtsgeschehens. Und das ist auch sichtbar. Das ist sichtbar in der Stadt Ulm vor dem Münster. Die katholische Kirche hat ja Maria zu einer Heiligen gemacht. Vor ihr bekreuzigen sich die Menschen, sie beten sie an und sie erhoffen von ihr Rettung in Not. Da haben wir auf der einen Seite also diese überhöhte Marienverehrung und ich denke auf der anderen Seite bei evangelischen, protestantischen und auch bei uns freikirchlichen Christen ist doch das Verhältnis zu Maria eher etwas distanziert. Wir betonen ja gern, dass wir sie als Mittlerin nicht brauchen. Und das ist ja auch richtig. Und dennoch, sie ist eine besondere Frau, von der wir etwas lernen können. Immerhin hat Gott sie erwählt, die Mutter seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus zu werden. Und deshalb möchte ich heute anhand des Predigttextes fragen, was zeichnete eigentlich Maria aus? Welche Vorzüge hatte sie? Vielleicht auch gegenüber anderen jungen Frauen. Drei Merkmale gibt es in unserem Text. Maria wird uns vorgestellt als eine junge Frau in Niedrigkeit, so hat sie sich selbst bezeichnet, als eine junge Frau, die von Gott begnadet ist und die bereit ist, Gottes Willen zu tun. Punkt 1, Maria lebt in Niedrigkeit. Eigentlich ist das überhaupt nichts Besonderes. Tausende anderer junger Frauen lebten damals in Israel in einfachen, in niedrigen Verhältnissen. Wir erfahren, dass Maria in Nazareth in Galiläa lebt und dass sie verlobt ist. Nach damaliger jüdischer Verlobungspraxis wurden junge Frauen so mit 14, 15 Jahren verlobt. In unseren Vorstellungen, in unseren Bildern denken wir ja doch meistens an eine Frau, die schon ein bisschen älter ist, weil das unserer heutigen Kultur entspricht, aber eben nicht der von Israel vor 2000 Jahren. Und auch Josef, ihr Verlobter, wird auf Bildern oft als schon etwas älterer Mann dargestellt. Ja, er war wahrscheinlich ein paar Jahre älter als Maria, aber auch noch sehr jung. Josef war ein einfacher Bauhandwerker. Die Wurzeln seiner Familie gingen zwar zurück auf das ehemalige Königshaus David, doch inzwischen ist dieser Stamm völlig verarmt und bedeutungslos. Gesellschaftliche Niedrigkeit, das trifft also auf beide zu. Und dann wohnen sie obendrein auch noch in diesem verlassenen Provinznest in Nazareth, in diesem Provinznest, wie wir sagen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und wir kennen auch den Satz aus der Bibel, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? An Maria ist also absolut nichts Außergewöhnliches. Allerdings, sie ist fromm, sie ist im jüdischen Glauben erzogen und sie kennt sich aus in der Heiligen Schrift, in der hebräischen Bibel. Das erkennen wir nämlich an ihrem Lobgesang, den sie nach dieser einschneidenden Begegnung mit dem Boten Gottes anstimmt. Darin besingt sie eine ganze Reihe Verheißungen aus den Psalmen und aus den Prophetenbüchern. Darauf gehe ich nachher noch einmal ein. Vielleicht ist sie also doch etwas Besonderes. Was erfahren wir noch über Maria? Sie ist mit Josef verlobt, aber wohnt noch nicht bei ihm. Verlobt zu sein, das hieß damals in Israel, die Eltern des Bräutigams hatten den Brautpreis für die junge Frau bezahlt. Und rechtlich war sie damit verheiratet. Die Verlobungszeit dauerte meistens so circa ein Jahr und dann holte der junge Mann seine Braut zu sich. Und genau in dieser Zeit bekommt Maria Besuch. Und zwar ein Besuch, der ihre Zukunftspläne gründlich durcheinander bringt. Der Engel Gabriel, ein Bote Gottes, er tritt ohne Anklopfen und Voranmeldung in ihr Zimmer. Allein das ist schon ungeheuerlich und es widerspricht jeglicher guten Sitte. Und erst die Botschaft, die der Engel für Maria hat. Sie ist geeignet, Maria und damit ihre ganze Familie samt ihrem Verlobten in Schande zu bringen. Doch mal der Reihe nach. Da steht also plötzlich eine männliche Gestalt vor Maria. Wie sie aussieht, wissen wir nicht. Die Fantasie hat Künstler immer wieder beflügelt, Engel mit weißen Gewändern so als Lichtgestalten darzustellen. Ich finde es erstaunlich, dass Maria gar nicht vor der Gestalt oder vor dem Aussehen erschreckt. Nein, sie wundert sich über seinen Gruß. Wie hat er sie genannt? Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Doch bevor sie ihre Gedanken sortieren kann, nimmt das Staunen und Wundern seinen Lauf. Denn was hört sie da? Sie soll Mutter werden. Na klar, wird sie denken, das hoffe ich doch. Josef und ich, wir werden ja auch bald heiraten und dann hoffe ich, Mutter zu werden. Ein Schicksal wie das meiner Verwandten Elisabeth, die kinderlos geblieben ist, das wünsche ich mir nun wirklich nicht. Denn es ist bei uns eine Schande, keine Kinder zu bekommen. Und dann als erstes ein Sohn, ja, das soll mir auch recht sein, Josef wird sich freuen. Diese Gedanken schießen ihr in Bruchteilen von Sekunden durch den Kopf. Etwas verunsichert, aber dann ist sie wieder völlig klar. Ihr wird bewusst, es ist nicht die normale Familiengründung, von der der Engel da redet. Wieso auch? Dazu hätte Gott ja keinen Engel schicken müssen. Sie, die einfache, die unbedeutende, die arme Maria aus Nazareth, soll Mutter werden. Und ihr Sohn soll der Sohn des Höchsten genannt werden. Damit ist nicht Josef gemeint. Kann ja auch nicht sein. Sie lebt mit ihm ja noch nicht zusammen, sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Maria soll schwanger werden vor der Hochzeit? Liebe Gemeinde, das ist schon hart. Gottes Pläne durchkreuzen an der entscheidenden Stelle seiner Geschichte mit den Menschen alle gesellschaftlichen Vorstellungen von Sitte und Moral. Gottes Pläne bringen Maria in eine höchst zwielichtige Situation. Eine junge Frau, die vor der Hochzeit schwanger wird und das noch nicht einmal von ihrem Verlobten, steht vor der ganzen damaligen Welt im Verdacht des Ehebruchs. Und was das Schlimmste ist, auch Josef, den sie ja liebt, er muss doch denken, sie habe sich heimlich mit einem anderen Mann getroffen. Eigentlich wäre er nach dem Gesetz sogar verpflichtet, sie anzuzeigen. Und ihr würde die Todesstrafe drohen. Welch eine Erniedrigung! Was mutet Gott Maria hierzu? Die Menschwerdung Gottes, der sich selbst erniedrigte und Knechtsgestalt annahm, wie wir das in dem Hymnus von Paulus im Philipperbrief lesen, diese Menschwerdung nimmt ihren ersten winzigen, verborgenen Anfang in der Niedrigkeit seiner Mutter. Martin Luther hat in einer Weihnachtspredigt einmal gesagt, die heilige Jungfrau kann nicht zu Ehren kommen, wenn sie nicht vorher zu Schanden wurde. Das hat Maria in ihrem Herzen selbst erfasst, wenn sie nämlich dieses Loblied anstimmt: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Welch eine Weisheit! Welch ein theologisches Durchdringen der göttlichen Botschaft ist dieser jungen Frau geschenkt. Durch Niedrigkeit gelangt Maria zu Ehren, denn, und damit komme ich zum Punkt 2, Maria ist von Gott begnadet. Der Engel spricht Maria an als Begnadete, nicht etwa als Tugendhafte, nicht als Treue, nicht als außergewöhnlich Fromme. Vielleicht ist sie das alles auch. Aber für Gott und für das, was er mit ihr vorhat, ist das nicht entscheidend. Sie ist eine Begnadete. Das ganz und gar Außergewöhnliche am Leben der Maria, die den Christus geboren hat, hat seinen Grund allein in der Gnade Gottes. Die Gnade macht den Unterschied. Und die entzieht sich jeglichem menschlichen Einfluss. Nach dem ersten Schrecken, den der Gruß des Engels bei Maria auslöst, erfährt sie freundlichen, liebevollen Zuspruch. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Das tut Maria gut. Jetzt weiß sie, Gott meint es gut mit mir. Ich muss keine Angst haben vor dem, was Menschen da so denken oder wie sie vielleicht auch über mich reden werden. Und weil sie das weiß, kann sie dem Engel auch weiter zuhören. Der Zuspruch der Gnade Gottes, der hat sie vergewissert, dass zwischen ihr und Gott alles in Ordnung ist. Von Gott begnadet sein, das heißt, meine Schuld ist vergeben. Gott hat mich berufen. Gott hat mir einen Platz und einen Auftrag zugewiesen. Allein die Gnade Gottes lässt Maria zur Magd des Herrn werden, die sagen kann, mir geschehe, wie du gesagt hast. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Das ist dann später das demütige Bekenntnis des Paulus. Von Gott Begnadete lassen sich einplanen in sein Handeln in dieser Welt. Und das gilt bis heute auch uns. Eine zweite Maria wird nicht gebraucht. Aber Gott braucht auch heute begnadete Menschen, die bereit sind, Magd und Knecht des Herrn zu sein, um das mal mit diesen alten Worten auszudrücken. Seit der Begegnung der Maria mit Gabriel, dem Gesandten Gottes, hat in dieser Welt die Zeit der Gnade begonnen. Und der Gipfel der Gnade ist das Kreuz, an dem der, der Maria angekündigt wird, für uns stirbt. Damit eben auch wir Begnadete sein können. Daran denken wir und das feiern wir ja heute auch im Abendmahl. Begnadete wie Maria hören zunächst einmal zu und zwar aufmerksam. Mit offenen Herzen und Ohren, aber ihren Verstand müssen sie nicht ausschalten. Maria hört genau hin, was der Engel sagt. Und sie reagiert, finde ich, sehr menschlich. Was hat er gesagt über den Sohn, den sie empfangen und gebären wird? Es macht sie erstmal nicht sprachlos. Es gäbe ja reichlich Stoff für Nachfragen. Sie könnte ja zum Beispiel fragen, aha, warum soll ich als Mutter dem Kind den Namen geben? Nach unserer Sitte ist das das Recht der Väter. Sie könnte fragen, warum soll er ausgerechnet Jesus heißen? So heißt doch niemand in unserer Familie. Oder auch, wie soll er denn jemals auf den Königsthron kommen? Den hat doch Herodes fest im Griff. Interessante Fragen. Aber Marias erstes Interesse gilt nicht dem Kind. Sie fragt erst einmal das für sie Naheliegendste, das ganz Menschliche. Wie soll das denn zugehen? Ich kann doch gar nicht schwanger werden. Ich habe mit keinem Mann geschlafen. Eine ungewöhnlich offene Frage einer jungen Frau an den Boten Gottes. Und seine Antwort hört sich an, als hätte er ganz selbstverständlich mit dieser Frage auch gerechnet. Der Heilige Geist wird die Empfängnis bewirken und das Kind, das in Maria wächst, wird von Anfang an heilig sein und geheimnisvoll. Wie die Gegenwart Gottes immer etwas Geheimnisvolles in sich trägt. Der Gott, der durch sein Wort "Es werde" die Welt geschaffen hat, dessen Wort wird Fleisch. Der Schatten des Heiligen Geistes wird über Maria hinwegwehen wie eine Wolke, in der sich die geheimnisvolle Gegenwart Gottes verbirgt. Da ist kein Zeugungsakt, sondern ein Schöpfungsakt, bei dem Maria das Gefäß für diese einmalig wunderhafte Verbindung Gottes mit dem Menschen wird. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist das zarte Geheimnis, über das Maria noch lange nachsinnt. Der Theologe Karl Barth schreibt: Das Geheimnis beruht nicht auf dem Wunder, aber auf dem Geheimnis beruht das Wunder. Noch einmal: Das Geheimnis beruht nicht auf dem Wunder, aber auf dem Geheimnis beruht das Wunder. Maria erfährt das Wunderhandeln Gottes am eigenen Leib. Darin ist sie begnadet wie nie ein anderer Mensch. Und dann kommt noch das Dritte hinzu, das Maria auszeichnet. Maria ist bereit, Gottes Willen zu tun. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria stimmt vertrauensvoll dem zu, was Gott mit ihr vorhat. Sie kann das, was auf sie zukommt, in seiner ganzen Dimension sicher noch gar nicht fassen. Sie kann es noch nicht fassen, aber sie glaubt, sie vertraut. Wie überraschend, wie unverständlich, wie unheimlich ihr die Ansage des Engels auch erscheint. Ich bin die Magd des Herrn. Sie sagt nicht, ja, ich will das werden, ich will mich bemühen, das wirklich so zu werden. Sie sagt, ich bin. Gott kann über mich verfügen, so wie er mich für sein Heilswerk braucht. Maria steht mit dieser Haltung nicht als eine vollkommene Heilige vor uns, sondern, liebe Geschwister, sie steht vor uns als Glaubende. Sie ist weder frei von Anfechtungen noch von Zweifeln. Denken wir nur an weitere Stationen ihres Lebens. Die Geburt im Stall, die Flucht nach Ägypten und dann gab es auch Spannungen in der Familie. Der Engel hat ihr versprochen, ihr Sohn solle ein König sein. Ihr ganzes Leben lang hat Maria darauf gewartet. Und was muss sie erleben? Statt königlichem Glanz, von dem sie sich auch etwas für sich gewünscht hätte, landet ihr Sohn auf der tiefsten Stufe, die einem Menschen passieren kann, am Kreuz. Es ist gut, dass uns die Bibel auch von Marias Glaubenszweifeln erzählt, denn die gehören dazu. Gott hat nie vollkommene, perfekte Menschen berufen, sondern immer und immer wieder braucht Gott begnadigte Sünderinnen und Sünder, damit sein Werk geschehen kann. An Maria und in Maria geschieht das Wunder der Menschwerdung Gottes. Und was ist ihr persönlicher Anteil daran? Dass sie glaubt. Aber wohlgemerkt, mit ihrer Zustimmung, mir geschehe, wie du gesagt hast. Diese Zustimmung macht sie nicht zu einem willenlosen Objekt. Sie ist nicht irgendein lebloser Fels, aus dem Gott Wasser fließen lässt. Mit der ganzen Kraft ihres jungen Lebens übernimmt sie die ihr zugedachte Aufgabe. Sie vertraut Gott, wo sie nach menschlicher Erfahrung nur Schimpf und Schande zu erwarten hat. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das nimmt sie dem Engel ab. Und dann bekommt sie noch eine wunderbare Glaubenshilfe. Maria ist nämlich nicht die Einzige, an der durch Schwangerschaft und Geburt ein Wunder geschieht. Der Engel berichtet ihr, dass Elisabeth einen Sohn erwartet und nun schon im 6. Monat ist. So fing dieser Bibelabschnitt an. Im 6. Monat kam der Engel zu Maria. Dieses bezog sich auf den 6. Monat der Schwangerschaft von Elisabeth, ihrer Verwandten. Ja, ihre Verwandte, und sie ist eben auch eine mütterliche oder ich glaube, man könnte sogar sagen großmütterliche Freundin. Sie war alt geworden und kinderlos geblieben. Und nun, im hohen Alter, ist sie schwanger. Wie wunderbar! Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Diese Glaubenshilfe bekam Maria. Und Maria willigt ein, dass Gott an ihr und durch sie handelt. In ihrer Glaubenshaltung, liebe Schwestern und Brüder, in ihrer Glaubenshaltung ist sie uns ein Vorbild. Ich bin ganz sicher, wir kommen ihr nicht auf die Spur, wenn wir nach historischen, psychologischen oder theologischen Erklärungen für die Empfängnis des Mariensohns suchen. Es bleibt ein Geheimnis. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Geheimnis, das wir nie mit unserem Verstand durchdringen werden. Wir können es nur in unserer Glaubenshaltung annehmen. Und das ist auch die Glaubenshaltung der Maria, der wir nachsinnen dürfen. Zu ihrer Glaubenshaltung gehörte auch die Kenntnis der Heiligen Schrift. Und daraus entspringt ihr Lobgesang. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich, Gottes meines Heilandes. Das zeichnet Maria aus, die Mutter des Gottessohnes zu werden. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat sie begnadet und sie ist bereit, seinen Willen zu tun. Was gibt uns nun Maria mit im Advent 2023? Versuchen wir es doch mal damit. Mit Maria will ich sinnen, ganz verschwiegen und tief innen, über dem Geheimnis zart, Gott im Fleisch geoffenbart. Amen.